Ja, schönen guten Abend, liebe Gemeinschaftsfreunde in Osnabrück. Es ist natürlich ungewöhnlich, mich in dieser Weise hier auf eurer Leinwand zu sehen. Die Hintergrundgeschichte ist die, dass ich im Dezember dem Andreas angeboten hatte, lieber Andreas, wenn du spontan mal Hilfe bräuchtest, weil du einen Sonntag ausfällst, ich könnte dir jederzeit mit einer Zoom-Predigt helfen. Dieser Fall ist jetzt ganz spontan im Laufe dieser Woche eingetreten. Und deswegen springe ich jetzt einfach ein. Bei mir ist es jetzt Samstagnachmittag, bei euch ist es Sonntagabend. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich mich gerade auf Hawaii befände, sondern ich bin tatsächlich hier bei mir zu Hause und Cedric nimmt das Ganze auf. Ich freue mich, dass es so möglich ist und bedanke mich bei ihm auch sehr herzlich. An dieser Stelle natürlich Genesungswünsche an Andreas. Lieber Andreas, ich hoffe, es geht dir bald richtig gut wieder und du bist dann auch bald wieder im Dienst. Ihr Lieben, am morgigen Sonntag, beziehungsweise heute am Sonntag für euch, ist der letzte Sonntag nach dem Epiphaniasfest. Das bedeutet, die Weihnachtszeit geht in dieser Woche zu Ende. Allein diese Aussage mag für manchen von euch schon eine Überraschung sein, weil ihr vielleicht dachtet, Weihnachten ist mit dem 6. Januar vorbei. Stimmt nicht. Ist nicht so. Das sehen wir auch an dem Wochenspruch für den heutigen Sonntag und für die kommende Woche. Der ist nämlich noch recht weihnachtlich. Und aus diesem Grund habe ich mir hervorgenommen, hoffe aber in der Predigt Themen anzusprechen, die für das ganze Jahr gelten. Wir wollen vor der Predigt einen kurzen Augenblick der Stille haben und ich bete mit uns. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir einfach Dankeschön sagen, dass wir diese Möglichkeit haben, miteinander dein Wort zu betrachten. Danke auch für die technischen Möglichkeiten, die es heute gibt. Ich möchte dich bitten jetzt sehr herzlich für die landeskirchliche Gemeinschaft in Osnabrück und für diesen Gottesdienst, dass du gegenwärtig bist und dass du segnest und dass vor allem du im Mittelpunkt stehst, und dein Wort, das du uns gibst. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Ihr Lieben, ihr wisst, dass es, wenn es zu einem bestimmten Thema in der Bibel kommt, nämlich Prophetie, also im Namen Gottes Dinge voraussagen, die ein Mensch aus eigener Kraft, aus eigenem Wissen noch gar nicht haben kann, aber trotzdem von Gott geschenkt bekommt, dass es da zu großen bei manchem Leser zu großen Schwierigkeiten kommt. In der sogenannten modernen Theologie, ich verwende den Begriff nicht sehr gerne, aber in der sogenannten modernen Theologie gibt es da auch ein großes Problem. Weil sich viele Theologen dann sagen, das kann dieser Mensch gar nicht gewusst haben, aber es ist eingetroffen, also muss er es irgendwann, nicht er, sondern jemand anderes, dann nach den Ereignissen aufgeschrieben haben und sich den Namen eines bekannten Propheten zugelegt haben, um es dann etwas glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Somit wird das Phänomen der Prophetie einfach umschifft und man tut so, als gäbe es sie überhaupt nicht. Das ist besonders bemerkenswert im Prophetenbuch Jesaja. Dort gehen manche sogenannte moderne Theologen davon aus, dass es mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Jesajas gegeben haben müsste. Weil das, was er dort schreibt, ist so haargenau später eingetroffen, dass man dann sagte, Jesaja, das kannst du gar nicht gewusst haben, das geht gar nicht. Das muss jemand anders später geschrieben haben. Nun, ich habe diese Probleme damit überhaupt nicht, weil ich ganz genau weiß, dass Gott der Herr seinen Willen seinen Leuten manchmal in besonderer Weise mitteilt. Und das tut er auch beim Propheten Jesaja. Jesaja verkündigt im ersten größeren Teil seines Prophetenbuches Gericht Gottes über Israel. Gericht wird kommen, ihr werdet weggeführt werden. Und mehr so im zweiten Teil seines Prophetenbuches beginnt er ziemlich abrupt dann natürlich, das Volk im Namen Gottes zu trösten und zu sagen, ihr kommt eines Tages wieder zurück. Und dann greift er ganz weit in die Zukunft und beschreibt Dinge, die erst gegen Ende der Zeit geschehen werden, die wir heute noch gar nicht erlebt haben. Er weiß das im Namen Gottes. Und es ist einfach eingetreten, es entstehen da Dinge, wo du dich hinter dem Ohr kratzt und sagst, wie konntest du Jesaja das alles schon wissen? Ja, er wusste es nicht, weil er selber so klug war, sondern weil Gott ihm das für sein Volk Israel und für uns heute auch offenbart hat. In diesem Zusammenhang steht auch der Wochenspruch an diesem letzten Sonntag nach Epiphanias. Er steht im Prophetenbuch Jesaja Kapitel 60. Ich lese mal den Zusammenhang vor. Dort steht, mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt, oder wörtlicher übersetzt, ist bereits gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, oder wörtlicher, ist bereits aufgegangen über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden, also die Nichtjuden, werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Jesaja 60, die Verse 1 bis 3. Die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, ihr euch vielleicht auch, wenn wir einfach dieses Wort nicht nur als ein sehr salbungsvolles für einen schönen Sonntagabend verstehen, sondern uns fragen, wo ist die Realität? Also wann soll das geschehen? Dann müssen wir uns dem Thema etwas schrittweise jetzt nähern. Ist aber wichtig. Also wann soll das sein, Jesaja? Nach seiner Beschreibung gehen wir davon aus, dass das nach der sogenannten babylonischen Gefangenschaft geschieht. Das Volk kommt also in die Gefangenschaft. Nach gut 70 Jahren kommt es wieder frei. Also wenn man das Jahr 605 mit dem ersten Teil der Wegführung Daniel und seine Freunde mit einbezieht, kommt das Volk nach etwa 70 Jahren zurück in die alte Heimat, die dann in diesem Augenblick ihre neue Heimat bedeutet. Aber das, was im Prophetenbuch Kapitel 60 und folgende geschildert ist, ist so bedeutsam und spricht so deutlich und laut von einem Friedensreich, das selbst 70 Jahre danach noch nicht eingetreten ist, dass viele sagen, das muss gegen Ende der Zeit geschehen, also ganz am Ende der Zeitrechnung. Kurz bevor Gott, der Herr, den neuen Himmel und die neue Erde herbeiführt. Also etwas, was noch vor uns liegt. Besonders im amerikanischen und englischen Bereich der Theologie vermutet man hier das sogenannte tausendjährige Reich. Was bedeutet das? Und wir in Deutschland kennen diesen Begriff leider viel zu gut. Es haben damals die Nationalsozialisten versucht, sich diesen Begriff zu eigen zu machen für ihr Herrschaftsreich, haben es aber natürlich nicht erfüllt. Es war einfach nur ein Begriff aus der Bibel, vereinnahmt worden, mehr nicht. Wo kommt dieser Begriff eigentlich her? Das tausendjährige Reich, die Offenbarung spricht davon, Offenbarung Kapitel 20, und beschreibt dort ein Friedensreich, das so ähnlich klingt wie bei Jesaja 60 und in den folgenden Kapiteln. Voller Friede, keine Bosheit, nichts, gar nichts. Frieden im Menschenreich, Frieden im Tierreich, großartig. Ob das so zusammenpasst, das kann ich euch nicht sagen. Ich erwähne es einfach. Es gibt eine große Diskussion darum. Alles, was ich weiß, ganz sicher weiß, ist, dass der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 deutlich darüber spricht, dass er sagt, irgendwann kommt das Volk Israel ganz bestimmt zum Glauben an Jesus Christus. Und dann wird Gott dieses Volk in ganz besonderer Weise lenken und regieren. Oder wie es Jesaja hier sagt, und das mache ich sehr gerne nochmal, Auszüge vorzulesen, mache dich auf, werde Licht, Israel, begreife es, Jerusalem, begreife es. Warum? Denn dein Licht ist bereits gekommen, es geht auf über dir, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Während also Finsternis das Erdreich und den Rest der Völkerschaft bedeckt, dass eine große Verzweiflung in der nichtjüdischen Welt herrscht, dass man nicht mehr weiß, weder aus noch ein, geschieht bei dir, Israel, was ganz Besonderes. Nämlich Gott ist so gegenwärtig bei dir, dass eine so starke Anziehungskraft von dir ausgeht, dass nichtjüdische Völker, sie werden hier als Heiden bezeichnet, sich an dich, sich zu dir hinwenden und an dir orientieren. Sogar heißt es hier, und Könige werden sich zu deinem Glanz hinwenden. Sie sind angezogen von dir. Und es gibt viele Menschen heute auch, die sich an Israel orientieren, besonders Christen. Ich war auch schon mal in Israel, nicht weil ich einfach einen schönen Badeurlaub oder sowas verbringen wollte, das kann man auch sicherlich ganz gut dort, sondern weil es eben das sogenannte Heilige Land ist. Und darin liegt bereits schon eine Vorerfüllung, dass sehr viele Christen fragen, wie sieht Israel aus, wie geht es dort gerade zu oder wie wäre das, wenn wir dort mal hinreisen. Das allerdings ist noch nicht die Erfüllung dessen, was hier steht. Was hier steht, ist noch in einem viel größeren Rahmen und dann wirklich ganz am Ende der Zeit. Und es wird eingelöst werden. Es wird eingelöst werden, dass die Könige und Machthaber der nichtjüdischen Welt sagen, wir orientieren uns in Richtung Jerusalem. Heißt so viel auch für uns als Christen, sehr tröstlich, Gott, der Herr hat seinen Plan noch nicht aufgegeben mit Israel. Im Gegenteil, er ist noch, ich sage es mal ganz lapidar, noch voll im Geschäft, seine Verheißungen, seine Worte über sein Volk zu erfüllen. In diesem Zusammenhang, jetzt gehen wir in die Einzelheiten, sticht das Wort Herrlichkeit hervor. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Herrlichkeit im Alten Testament ist ein sehr schöner, aber auch ein sehr heikler Begriff. Wie meine ich das? Nun, da war Mose, der große Anführer des Volkes Israels, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, mit Gottes Macht, mit Gottes Hilfe. Dieser Mose kommt in einem Gespräch mit Gott auf einen sehr interessanten Wunsch. Er sagt im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, zu Gott, dem Herrn, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das Wort Herrlichkeit tritt hier wieder auf. Und die Antwort, die Gott dann unter anderem gibt, ist überraschend. Er sagt, Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Mit anderen Worten, meine Herrlichkeit, so wie du bist, Mensch, könnte für dich auch gefährlich werden, wenn du ganz direkt mit mir ohne Schutz in Berührung kommst. Klingt komisch für uns, wieso ohne Schutz, ja. Weil Gott, der heilig ist und herrlich ist und wir als Menschen, so wie wir sind, auch als schwache Menschen, auch als sündige Menschen, wir könnten das gar nicht verkraften. Und deswegen sagt Gott, du, ich gebe dir nur einen Teil meiner Herrlichkeit. Du darfst hinter mir herschauen, wenn ich an dir vorbeigehe, aber nur aus einer gewissen Distanz heraus. Also ein heikles Wort. Jetzt kommt die große Überraschung im Neuen Testament. Im Johannesevangelium Kapitel 1 wird dieser Begriff wieder neu aufgegriffen und in einen ganz neuen Zusammenhang gestellt. Johannes 1, Vers 14. Dort ist die Rede von Jesus. Und dort sagt Johannes, und das Wort ward Fleisch. Also das Wort Jesus ist damit gemeint, als Person wurde Mensch und wohnte unter uns. Er hat sich bei uns gewohnt. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Es ist also keine andere Art der Herrlichkeit. Es ist die Herrlichkeit von Gott, dem Vater. Aber die haben wir gesehen. Er wohnte richtig mitten unter uns. Und wir sind da nicht kaputt gegangen. Wir haben es als Gnade und Wahrheit empfunden und erkannt, es war gut für uns, Gottes Herrlichkeit, Jesus bei uns zu haben. Ihr merkt also eine Wendung in den Ereignissen. Dort, wo Jesus zwischen dir und dem Vater steht, kannst du sehr wohl mit Gottes Herrlichkeit umgehen. Aber an dieser Stelle einen wichtigen Schritt weiter. Was bedeutet eigentlich dieser Begriff, den ich jetzt schon so oft genannt habe? Herrlichkeit. Man kann es übersetzen mit Glanz und Strahlkraft. Was ja auch stimmt und was uns als erstes wahrscheinlich dazu einfallen würde. Dazu kommt aber noch eine zweite Bedeutung, die die erste Bedeutung sehr sinnhaft ergänzt. Neben also diesem Glanz und Strahlkraft kommt der Begriff von Gewicht oder Bedeutungsschwere oder Schwere oder Bedeutung. Also etwas, was sehr wohl nach unten geht, was tief verankert ist, was echt ist, was dauerhaft ist. Also Strahlkraft, Glanz und Gewicht oder Bedeutung, Gewichtsbedeutung, Bedeutungsschwer. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Das dürfen wir im Augenblick nicht vergessen, indem wir jetzt weitergehen in der Predigt. Nämlich wir leben in einer Zeit, die sehr stark auf Lichteffekte setzt, Strahlkraft, beeindruckende Dinge, aber die diesen zweiten Teil des Begriffes wahrscheinlich nicht erfüllen kann, nämlich diese Bedeutungsschwere, dieses Gewicht, dieses Dauerhafte. Ich möchte es an einem Beispiel aus dem Alten Testament genommen demonstrieren. Im Alten Testament gibt es einen Staatsmann und Propheten, Daniel. Daniel stammt aus dem Volk Israel, ist aber verschleppt worden nach Babylon. Und in Babylon gibt es natürlich auch verschiedene andere Herrscher, unter anderem auch einen Mann, der sich König nennt und letztendlich der zweite Mann im Staat ist, weil sein Vater selber auch König ist, aber er vertritt ihn an mancher Stelle. Und dieser Mann, den ich meine, heißt Belsazar. Und er versteigt sich, und das lesen wir in Daniel 5, auf sehr komische Dinge. Er lädt nämlich zu einem Gastmahl ein. Das ist an sich nichts Falsches, aber während dieses Gastmahls lässt er sich dann auch die heiligen Gegenstände holen, die aus dem Tempel in Jerusalem gestohlen wurden oder verschleppt wurden, mitgenommen wurden als Beute. Und er fängt an, Gott, den Herrn, zu lästern. Das war eine Party also, die er dort gegeben hat. Und er lästert Gott. Und äußerlich gesehen konnte man sagen, Prominenz war da, der Königssohn war da. Das ist Glanz, Gloria, auch wenn du dem Inhalt nicht zustimmst. Aber etwas fehlt, nämlich diese besondere Bedeutungsschwere, das dauerhafte, das Gewicht. Es ist nur Flitter, es ist nur Wunderkerze, aber mehr nicht. Und dann geschieht etwas für alle sehr Erschreckendes, besonders für Belsazar. Plötzlich taucht eine Hand aus dem Nichts auf, einfach eine Hand, und sie schreibt Worte an die Wand. Und in diesem Augenblick weiß Belsazar, hier ist was ganz Komisches geschehen. Und dann bittet er darum, dass irgendjemand kommt und ihm diese Worte deutet. Und schlussendlich wird Daniel geholt. Und er soll ihm sagen, was das heißt. Daniel war bekannt dafür, dass er auf sowas verstand, dass er Rätselworte entschlüsseln konnte, Träume deuten konnte und verstehen konnte. Und dann sagt er, pass auf, Belsazar, diese Worte hier stehen, heißen Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Die Sprache, aus der Sprache, die man damals dort in Babylon sprach, Aramäisch, östliches Aramäisch. Übersetzt heißt das, gezählt, also Mene, Mene. Tekel heißt gewogen und Uparsin heißt aufgeteilt. Also Belsazar, das heißt, du wurdest gezählt, sogar zweimal gezählt und hat nichts gebracht. Du bist am Ende. Tekel heißt, du wurdest gewogen und, Achtung, du wurdest für zu leicht befunden, viel zu leicht. Du hast, obwohl du es gerne wolltest, nicht diese Herrlichkeit. Du willst irgendwelche Strahlkraft haben, die hast du auch nicht, aber dir fehlt vor allem die Bedeutung. Du bist zu bedeutungsleicht. Du bist zu seicht. Das hat keinen Bestand vor Gott und deswegen der letzte Abschnitt in dieser Schrift Uparsin heißt, dein Reich ist vorbei, beendet. Es wird aufgeteilt, Schluss mit dir. Fertig. Diese Art von Herrlichkeit, die kennen wir aus unserer Welt. Die Damen und Herren dieser Welt kommen und gehen. Wo sind sie geblieben? Ich weiß es nicht. Die Geschichtsbücher sind voll von ihnen und man beurteilt sie. Sie haben nicht diesen festen Stand bei all ihrer Herrlichkeit, die sie hatten. Es ist nicht so, wie sie es gewünscht hätten. Was machen wir denn als Christen jetzt damit, mit diesem ganzen Thema? Also nochmal zurück zu dem Wort aus dem Propheten Jesaja. Mache dich auf, werde Licht, gesprochen an die Stadt Jerusalem, gesprochen an das Volk Israel. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Da sagen wir, ja, wir warten noch, bis das letztendlich geschieht, aber irgendwas, wenn wir das hören, rührt uns auch an und wir merken bereits, das hat auch jetzt und heute schon etwas mit uns zu tun, obwohl das noch nicht alles so voll erfüllt ist, weil das Zweite kennen wir auch. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Ja, wie ratlos ist die Welt, besonders im Augenblick, an diesem Wochenende zum Beispiel, wie ratlos sind die Klugen. Es tut mir sehr leid, das sagen zu müssen, es ist aber so. Es ist manchmal ein Tappen im Dunkeln, ein Tasten entlang einer Wand und man hofft, dass man mit jedem Schritt nicht abstürzt. In vielen Fragen, die sich vor uns im Augenblick gerade auftun. Ich will nicht populistisch klingen und Nachrichten wiederholen. Ihr kennt die Nachrichten im Augenblick viel zu gut. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Als ich vorhin diesem Begriff der Herrlichkeit nachgegangen bin, sind wir auch ins Johannesevangelium gekommen, wo Johannes sagt, stellvertretend für die anderen Jünger und stellvertretend für alle, die an Jesus glauben, auch heute glauben, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, also ohne Abstriche, voller Gnade und Wahrheit. Und jetzt kommen wir beide ins Gespräch, du gerade in Osnabrück und ich hier vor meiner Kamera. Diese Herrlichkeit, von der hier die Rede ist, kennen wir beide. Wir sprechen von Jesus. Wir wissen, indem wir unser Leben für Jesus geöffnet haben, irgendwann mal bei uns in unserem Leben, ist Gottes Gnade zu uns gekommen. Jesus selber ist zu uns gekommen. Er ist da. Und mit ihm ist auch Herrlichkeit in unser Leben gekommen. Herrlichkeit. Es gibt Tage, an denen empfinden wir das gar nicht. Da sagen wir, was ist das nur für ein Leben? Wie schwer kann das manchmal sein? Und wir ahnen überhaupt nichts von dieser Herrlichkeit, die Gott uns gibt. Aber mitten in den größten Schwierigkeiten entdecken wir das manchmal so, dass uns klar wird, da ist etwas in meinem Leben, das lässt sich bei allem Schweren und Komischen nicht wegdiskutieren. Es ist einfach da und hat mit Jesus zu tun und seiner Herrlichkeit. Heißt so viel mit seinem Glanz, mit seinem Licht, mitten in der Finsternis. Es geht auf über mir, mehr noch, es geht auf in mir. Ja, und dann passt es wieder, was Jesaja ganz persönlich jetzt zu mir sagt und zu dir in Osnabrück sagt. Mache dich auf. Werde Licht. Dein Licht ist schon lange bei dir. Hab keine Angst. Licht ist da, selbst inmitten der größten Finsternis deines Lebens, mitten in ganz tristen und trüben Alltagen, die in der kommenden Woche vielleicht auf dich warten, vielleicht auch in den ganz großen Katastrophen dieser Welt oder deiner persönlichen Welt. Das Licht ist da. Jesus ist da. Berufe dich auf diese Herrlichkeit. In dem Zusammenhang, ich greife doch mal zurück, in diesem Zusammenhang können wir auch mit Mose im Gebet sagen, lieber Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Und dann würde Gott der Vater nicht einfach sagen, die kannst du nicht sehen, sondern würde Gott der Vater sagen, dann schau auf meinen Sohn Jesus Christus. Dann schau auf Jesus und da erfasst du, was es heißt, Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit für dich zu erleben. Und dann ist es da und dann wird dein Leben wieder Licht. Mache dich auf und werde Licht. Dein Licht ist schon lange da. Du hast es übersehen. Es kommt dir vielleicht gar nicht so vor im Augenblick, aber Jesus ist mittendrin. Er beschreibt ja, Gott der Herr beschreibt ja die Umwelt, die dann gegen Ende der Zeit herrscht. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Und in diesem Augenblick, weil es so ist, geht eine Strahlkraft dort im Text beschrieben von Jerusalem aus und eine Strahlkraft von deinem Leben aus auf andere Menschen. Ich wiederhole das gern. Du wirst vielleicht sagen, das kann gar nicht sein. Wer bin ich denn eigentlich, dass ich so Strahlkraft hätte? Du bist es nicht, ich bin es auch nicht. Es ist Jesus in deinem Leben. Ich bringe das mal so langsam auf die Zielgerade, gerade für dich und für mich, noch ein wenig anfassbarer. Für deinen Alltag und für meinen Alltag. Es gibt einen zweiten Korintherbrief vom Apostel Paulus geschrieben. In diesem Brief wird er sehr, sehr persönlich. Er beschreibt dort seine eigene, sehr persönliche, körperliche, auch manchmal mentale Schwäche, die er hat als Mensch. Und macht sich damit für uns sehr sympathisch und anfassbar. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6 und 7 schreibt er Folgendes. Und das erinnert uns jetzt an das, was wir bei Jesaja gelesen haben. Er schreibt dort, Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Ja, wann hat er das getan? Das war in der Schöpfung, als er sagte, es werde Licht. Also Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben. Wie bei der Schöpfung hat auch in deinem Leben etwas ganz Helles hineingelegt. Er hat einen hellen Schein gegeben. In dem Augenblick, in dem du Jesus in dein Leben hineingelassen hast, den Herrn aller Herren in dein Leben geholt hast. Nochmal, Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Jetzt verbindet er das, was ich euch vorher schon gesagt habe, die Herrlichkeit Gottes und im Johannesevangelium geschildert im Angesicht Jesu Christi. Kein Abstrich seiner Herrlichkeit, nicht gespart an keiner Stelle. Er ist da in der Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Gott sagt zu Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Er schickt seinen Sohn, dessen Angesicht kannst du dann sehen. Du lernst Jesus Christus sehr persönlich kennen. Du schaust in sein Angesicht, du schaust in sein Herz. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter und sehr sympathisch, mitleidend, mitfühlend mit uns. Er sagt, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, also in zerbrechlichen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott, Verzeihung, überschwängliche Kraft von Gott sei, also ihm zugerechnet wird und nicht von uns. Wir haben diesen Schatz in unseren zerbrechlichen Gefäßen. Wenn du jetzt sagst, ja, ich fühle mich manchmal so angeknackt, zerbrechlich. Ich kann gar nicht mehr weiter. Dann bist du an diesem Punkt bei Paulus herzlich willkommen. Er sagt dir, so ist das. Geht mir auch so. Aber es ändert überhaupt nichts daran, dass Gott der Herr dein Herr ist und seine Herrlichkeit in deinem Leben erstrahlt. Zurück nochmal zu Jesaja. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Es ist bereits da. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Sie ist bereits in deinem Leben da. Was hier für die letzte Zeit der Welt für Jerusalem und Israel ausgesagt wird, ist jetzt schon in einem sehr persönlichen Stil in deinem Leben vorhanden. Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, ja, das wissen wir, leider. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist auch so. Nimm das bitte, obwohl es den großen Weltmaßstab hier betrifft bei Jesaja, nimm das bitte sehr persönlich für dich. Der Herr ist da, ist in deinem Leben da, er ist gegenwärtig und damit auch seine tröstende Herrlichkeit. Ein Glanz, ein Licht, mitten in der Dunkelheit. Aber auch eine bedeutungsschwere, eine dauerhafte Bedeutung für dein Leben. Es geht nicht kaputt. Da bleibt etwas, nämlich das, was Gott in dein zerbrechliches Herz hineingelegt hat. Jesus ist mit dir. Liebe Freunde in Osnabrück, ich wünsche Ihnen sehr viel Segen in dieser letzten Woche der weihnachtlichen Zeit, bevor die Passionszeit beginnt, aber auch für das ganze Jahr. Lass diese Herrlichkeit zu, Bekenne dich zu dieser Herrlichkeit, die von Jesus in deinem zerbrechlichen Leben herrscht. Sie ist da. Gottes Heiliger Geist wird diese Worte vielleicht manchmal benutzen, um dich darauf hinzuweisen. Und hab ein inneres Ja dafür. Sage ja, Herr, du bist da mit deiner Herrlichkeit. Ich wünsche euch an dieser Stelle sehr viel Segen für euch persönlich und eure Gemeinschaft in Osnabrück. Amen.